1 Talk mit Klaus Reichert.
Den HR1 Talk können Sie immer als Radiosendung hören, sonntags zwischen 10 und 12 oder als Podcast unter www.hr1.de und in der ARD Audiothek. Mein heutiger Gast ist ein Filmstar. Sie kennen sie aus dem Kino und aus dem Fernsehen. Sie war im Tatort zu sehen, in Rosamunde Pilcher-Verfilmungen und vielen Fernseh- und Kinofilmen. Aber auch als Moderatorin hat sie gearbeitet, zum Beispiel in Pumuckl TV. Eva Habermann ist heute im HR1 Talk zu Gast. Hallo Frau Habermann.
Guten Morgen.
Ab wann war Ihnen klar, ich werde mal ein Filmstar?
Also es war so, dass ich mit 12 so ein bisschen überlegt habe, was möchte ich mal später werden. Und ich wollte irgendwie immer ins Fernsehen. Ich fand das toll und ich wollte auch was machen, was meine Eltern überhaupt nicht verstehen können. Ich komme aus einer sehr konservativen, katholischen Akademikerfamilie und ich wollte was machen, wo sie mich nicht unterstützen können. Ich wollte was Eigenes machen.
Jetzt aber mal wirklich raus damit. Was ist das Tolle am Starsein?
Das Tolle am Starsein ist, dass man viel Aufmerksamkeit bekommt, dass man so ein bisschen eine Narrenfreiheitskarte hat, weil man eh Künstler und ein bisschen crazy ist. Und es gibt aber eigentlich, muss ich sagen, mehr Nachteile als Vorteile.
Ich wollte gerade fragen, was ist der Preis, den man dafür bezahlt?
Den Preis, den man dafür zahlt, ist eine gewisse Einsamkeit, weil egal wie man begegnet, denken die Leute immer, du musst automatisch denken, dass du besser bist als sie, was du aber gar nicht so wahrnimmst. Also ich bin genauso verletzlich wie jeder andere Mensch, habe genauso Fehler und Schwächen. Und es wird aber einem von außen sehr gerne unterstellt, dass man eben das nicht hätte und dass man sich automatisch toll fühlen muss.
Über Starruhm und die Schattenseiten reden wir heute ausführlich. Frau Habermann, schön, dass Sie bei uns sind.
Freut mich.
HR1.
Genau meins.
Irgendwo habe ich gelesen, Sie würden auch das Testbild moderieren. Haben Sie das wirklich mal gesagt?
Nicht, das hat irgendjemand geschrieben, glaube ich, als ich 18 war. Da habe ich, als ich die jüngste Moderatorin war von Pumuckl TV, damals war die jüngste Moderatorin der ARD, da habe ich einfach gesagt, oh, ich will ins Fernsehen und ich mache alles. Und da hat irgendjemand mir das unterstellt.
Eva Habermann ist heute zu Gast im HR1 Talk. Waren Sie eigentlich ein aufgewecktes oder ein schüchternes Kind?
Ich war eine Mischung aus beiden. Ich war ein sehr ängstliches Kind, weil ich sehr viel Fantasie habe oder hatte und immer noch habe und sehr hypersensibel war. Und deswegen machte mir erstmal auch als Kleinkind alles Angst. Aber ich habe einen sehr großen Spieltrieb. Also ich bin ein schüchternes Kind mit einem großen Spieltrieb, das dann alles um sich herum vergisst.
Katholisch und Akademikerfamilie haben Sie gerade schon gesagt. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich bin sehr behütet aufgewachsen im Norden von Hamburg, wo eigentlich schon gar nicht mehr Hamburg ist, sondern wo man über den Acker zur Schule läuft. Ich habe noch eine ältere Schwester und wir hatten einen Hund. Ich war früher immer bei den Pferden und hatte ein Pflegepferd. Also ich war sehr gut in der Schule. Ich habe sogar eine Klasse übersprungen.
Abi 1,3 habe ich gelesen.
Ja.
Ist Ihnen die Schule leicht gefallen?
Die Schule ist mir leicht gefallen, weil ich einfach sehr neugierig bin und weil ich immer dachte, wenn ich schon hier bin, dann kann ich zumindest zuhören und mitmachen. Und ich bin auch wie ein Schwamm, ich sauge Wissen auf.
Haben Sie die anderen abschreiben lassen? Ich meine, wenn man so gut ist in der Schule?
Ja, ich habe natürlich andere abschreiben lassen, sonst macht man sich ja mega unbeliebt, weil man macht sich alleine schon dadurch unbeliebt, dass man eine Klasse überspringt und dann immer noch gut ist in der Schule, weil man anderen Leuten ungewollt damit zeigt, guck mal, es geht auch so. Aber natürlich war ich auch fleißig, aber ich bin jemand, der einfach einen großen Drive hat, egal was ich mache.
Sie haben Pumuckl TV dann irgendwann moderiert. Wie wurden Sie entdeckt oder wer hat Sie dahin gebracht, dass Sie irgendwann im Fernsehstudio standen?
Also, es hat damit angefangen, dass ich mit 5 in einer Kinderserie mitgespielt habe. Da wurde ich entdeckt bei der Musikschule, wo ich auch Blockflöte gelernt habe. Da gab es ein Casting. Da wurden viele Kinder gecastet. Das war so eine Art pädagogische Serie für Kinder. Kinder entdecken die Musik. So, das war also meine erste Erfahrung damit. Und ich fand das toll. Ich fand das aufregend.
Es waren aber nicht Ihre Eltern, die Sie dann tatsächlich dahin gedrängt haben.
Nein, im Gegenteil. Es war eigentlich sogar meine Schwester. Weil meine Schwester hatte dann zu meiner Mutter gesagt, nein, lass doch die Eva da drehen. Ich finde das voll cool. Dann fahre ich mit dem Papa allein in Urlaub und dann bleibst du da. Weil das wurde dann in den Sommerferien dann damals gemacht.
Aber Pumuckl TV ist ja nochmal eine andere Nummer. Da ist man ja nicht eines von vielen Kindern, sondern da sind Sie die Moderatorin gewesen.
Ja, aber das wurde damals, glaube ich, mit 5 wurde dieser Wunsch in mir wach oder das Erlebnis war toll, am Set zu sein. Das hat mich irgendwie inspiriert und aufgeregt und letztendlich zu Pumuckl TV bin ich dadurch gekommen, dass ich mit 14 mich beworben hatte auf einen Radioaufruf, wo sie Moderatoren gesucht hatten, damals aber für den Disney Club. Da war ich nur noch ein bisschen zu jung, bin aber auch relativ weit gekommen und wurde dann, weil ich bei denen in der Kartei landete, als irgendwie begabt oder nett, hübsch, keine Ahnung was, haben die mich dann direkt angefragt. Wir haben eine Pilotsendung gedreht und ich wurde dann die jüngste Moderatorin der ARD.
Haben Sie irgendwann gelernt, wie man sich vor der Kamera bewegt oder sind Sie Naturtalent?
Ich hatte, seitdem ich 14 war, Schauspielunterricht und Sprechunterricht und Gesangsunterricht, aber nicht, wie man sich vor der Kamera bewegt. Also das hat mir keiner beigebracht. Ich flirte mit der Kamera. Das ist dann wie ein Kumpel oder wie eine Freundin, der ich alles Mögliche erzähle.
Stimmt es, dass Sie bei Ralf Bauer Sprecherziehung hatten?
Nein, nicht ganz. Ralf Bauer war mit mir bei diesem Endcasting von Disney Club. Und hat mir, also Endcasting heißt, ich bin in die letzte Runde gekommen und auf dem Rückflug nach Hamburg hat er mir dann seine Sprecherzieherin empfohlen. Somit ist er eine Art Mentor, hat mich gesagt, das ist ganz wichtig und das stimmt auch.
Eva Habermann ist heute zu Gast im HR1 Talk. Der Vorteil im Radio ist, man wird nicht gesehen. Im Fernsehen kann man sich nicht verstecken. Da spielt Aussehen eine wichtige Rolle, vielleicht sogar die größte Rolle. Die Schauspielerin Eva Habermann sitzt mir gegenüber. Sie sieht genauso strahlend aus, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Frau Habermann, Aussehen, Talent, Glück, die richtigen Leute kennen, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Womit wollen wir anfangen?
Über Aussehen.
Also wie wichtig ist das Aussehen im Fernsehen? Oder wie wichtig war es bei Ihnen?
Das Aussehen hat auf jeden Fall bei mir eine große Rolle gespielt, weil ich wurde sehr gerne besetzt für blond, jung, sexy, süß, verführerisch. Das ändert sich aber. Deswegen, man muss sich da keine Illusionen machen als Schauspielerin. Die beste Zeit ist tatsächlich so bis 35.
Es gibt Menschen, die von der Kamera geliebt werden. Sie haben eben sowas Ähnliches gesagt. Die Kamera mochte mich, haben Sie es, glaube ich, genannt. Marilyn Monroe hat das zum Beispiel gesagt. Liebt sie die Kamera? Wie ist es bei Ihnen? Nicht nur das Mögen, sondern tatsächlich, dass wenn Sie vor der Kamera erscheinen, dass dann so, ja, so ein Glow da ist, dass Sie sofort eine Wirkung erzielen?
Also ich sehe besser aus vor der Kamera als in echt. Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass ich manchmal dann meine Filme geguckt habe zusammen mit meiner Mutter und die sagte dann immer zu mir, ja im Fernsehen, da siehst du so toll aus, kannst nicht auch mal zu Hause so aussehen.
Wie finden Sie sich im Fernsehen, wenn Sie sich sehen?
Ich mag mich. Also ich sehe mich gerne, weil ich lerne auch immer davon, was ich gemacht habe, wenn ich das gerade noch im Gedächtnis habe vom letzten Film, wie ich das gemacht habe. Für mich ist es wie eine Arbeitsprobe. Ich mag gerne das Gegenchecken.
Ich frage deshalb, weil ich habe mal über Götz-George gelesen, der ja nur ein phänomenaler Schauspieler war, dass er sich selber auf der Leinwand nicht sehen könnte, weil er sich nichts glaubt von dem, was er da tut.
Oh Gott, das ist aber schade. Das verstehe ich aber auch gar nicht. Da hat man schon sehr starken inneren Kritiker dann. Den habe ich nicht so stark. Es gibt Sachen, wo ich denke, hätte ich besser machen können, aber im Endeffekt versuche ich immer mein Bestes zu geben und dann ging es unter den Umständen nicht besser und das kann man sich dann auch nicht krumm nehmen, wenn man irgendwie nach 15 Stunden irgendwie noch eine Nahaufnahme hat und dann nicht mehr ganz so fit aussieht.
Wie wichtig ist Talent?
Talent ist sehr wichtig, aber noch wichtiger als Talent ist Fleiß. Es ist wirklich so, man muss dranbleiben, man muss sich vorbereiten, man muss sich Gedanken machen. Je mehr man sich überlegt, desto besser, also desto vorbereitet du bist, desto besser bist du auch.
Welche Rolle spielt Glück?
Glück spielt auch eine große Rolle, aber ich denke, dass Fleiß noch das Glück überwiegt, wirklich. Weil dadurch, dass man fleißig ist, dass man am Ball bleibt, dass man nach Möglichkeiten die Augen offen hält, wo man quasi eine Chance hat, für eine Rolle besetzt zu werden, dass man die richtigen Menschen trifft, muss man ja auch was tun.
Wie kommt man an eine Rolle im Tatort oder auf dem Traumschiff?
Relativ einfach. Also ich habe eine Schauspielagentur in München, Gotha Mittermeier, könnt mich gerne anfragen. Die wiederum haben dann Kontakt zu Casterinnen. Die Casterinnen fragen bei den verschiedenen Schauspielagenturen an, sagen, hat die und die Frau Zeit in der, und dann machen sie die Vorschläge dem Regisseur vom Traumschiff oder vom Tatort. Und der sagt dann, die und die fände ich interessant, schickt mal den beiden das Drehbuch. Und dann wird entschieden, wer sagt zu, wer passt besser oder mit wem möchten wir lieber arbeiten.
Sie arbeiten ja nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Den Film Die wahre Schönheit haben Sie mitproduziert und auch das Drehbuch mitgeschrieben. Über diesen Film reden wir später noch ausführlich. Sind Sie froh, dass Sie noch was anderes können, außer vor der Kamera zu stehen?
Ich bin froh, dass ich noch was anderes kann, weil nur vor der Kamera zu stehen, wird irgendwann eng. Ich sage einfach wirklich, es wird schwieriger, je älter man wird. Aber was auch völlig klar ist, ich kenne ganz viele Kolleginnen, die auch sagen, oh nein, ich werde jetzt nur noch als Mutter besetzt oder nur noch als dies oder jenes. Ich verstehe es. Das Problem ist, wenn man Geschichten erzählt, also als Drehbuchautor, ist die Phase zwischen 20 und 30 normalerweise, wo man auf der Partnersuche ist, auf der Familiengründung, auf was will ich jetzt werden, ist die Phase, wo mehr passiert. Deswegen gibt es mehr Geschichten mit Frauen um die 30 als jetzt, sag ich mal, um die 50.
Eva Habermann ist heute zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Heute mit der Schauspielerin und Produzentin Eva Habermann und Klaus Reichert. Schönen guten Tag, Frau Habermann.
Ja, hallo.
Sind Sie eigentlich Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Es kommt immer darauf an, was ich vorhabe. Wenn ich drehe, kann ich erstaunlich früh aufstehen, auch um 5, weil da hat man schon das passende Adrenalin im Blut. Privat schlafe ich auch ganz gerne mal aus.
Wie sieht bei Ihnen der Sonntagmorgen normalerweise aus, also wenn Sie nicht drehen oder nicht im Radio sind?
Der Sonntagmorgen sieht meistens so aus, dass ich zum Sport gehe, weil mein Freund schläft immer gern länger und dann kann ich den Vormittag ein bisschen für mich nutzen. Gehe ich zum Sport, weil er mag immer nicht ins Fitnessstudio gehen, das findet er langweilig. Oder ich gehe zum Yoga. Also ich mache meistens irgendeine sportliche Betätigung.
Hören Sie sonntags morgens auch Musik?
Ich höre auch Musik, ja.
Also wir spielen jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Michael Cimbello, Maniac. Wie geht die Geschichte zu diesem Song?
Ich liebe den Song. Dazu kann ich sofort tanzen. Wenn er gespielt wird auf einer Party, bin ich sofort innerhalb von 3 Sekunden auf der Tanzfläche.
Ist das für Schauspieler auch so ein Sehnsuchtssong? Es ist ja ein Song aus einem ganz bekannten Film aus Fame, wo es ja um Schauspieler, die Karriere machen, geht.
Bei mir hat es aber weniger mit der Hintergrundgeschichte zu tun, sondern einfach, der hat so einen Drive. Aber vielleicht entspricht es diesem Schauspielerdasein, dieser Euphorie, diesem Spaß, diesem Antrieb. Also das stellt dieser Song für mich dar.
Hier kommt Michael Cimbello mit Maniac. Man kann Spaß am Filmset haben. Wenn man Pech hat, quält man sich durch die Filmaufnahmen oder man spult routiniert seinen Text runter. Eva Habermann war an vielen Filmsets. Wissen Sie, wie oft Sie vor der Kamera gestanden haben? Haben Sie mitgezählt?
Meinen Sie das jetzt tagemäßig oder die Filme? Mhm. Die Filme, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen bei 80 Filmen. Das klingt jetzt sehr arrogant, aber ist egal, ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren. Da sollte man auch schon so viele Filme gedreht haben irgendwie.
Ich nenne mal ein paar Filme oder Serien. Traumschiff, Dora Held, Tatort, Alarm für Cobra 11, Soko, die Schwarzwaldklinik, Im Tal der wilden Rosen, viele Fernseh- und Kinofilme mehr. Auf welche Filme sind Sie stolz?
Ich bin auf einige Filme stolz, aber ich bin natürlich am stolzesten auf unsere eigenen. Ich habe ja eine eigene Filmproduktion gegründet, zusammen mit meinem Freund vor 5 Jahren. Und wenn man dann auch noch einen Film mitorganisiert, beim Schnitt dabei ist, alles quasi die Zutaten jetzt, also die ganzen Menschen, also ich sage jetzt mal Zutaten, weil es ist immer für mich wie so ein Rezept, aus dem ein Film besteht. Also bin ich natürlich am stolzesten auf unsere eigenen Filme und ich bin tatsächlich derzeit am stolzesten auf Die wahre Schönheit. Aber auch deswegen, weil ich für den Film insgesamt 6 Schauspielpreise gewonnen habe. Was mir meinem Ego wahnsinnig gut getan hat.
Ja, wir reden auch gleich noch über den Film, weil ich finde, dass Sie da eine ganz bemerkenswerte Rolle auch selbst spielen, weil Sie nicht die schöne, auch teilweise unnahbare Eva Habermann spielen, sondern Sie spielen eine Frau, die in einer schweren Krise gesteckt. Und diese Frau sieht auch so aus in dem Film, ne? Also da ist nichts mehr mit glamourös.
Ja, genau deswegen habe ich das gemacht.
Also wir reden später noch drüber, über den Film. Jemand, der so viel Erfahrung hat wie Sie, was raten Sie jungen Kolleginnen und Kollegen, die vor die Kamera wollen?
Was ich ganz wichtig finde als Schauspieler, dass man mit sich selber im Reinen ist. Ich würde jedem Schauspieler eine Psychotherapie empfehlen. Und ich würde auch wirklich jedem Schauspieler sagen, willst du es wirklich? Also warum? Was sind deine Gründe? Willst du jetzt irgendwie vor die Kamera, weil du glaubst, das Leben ist da besser? Oder machst du das, weil du gerne spielst? Was ist dein Antrieb? Weil sonst wird man vielleicht bitter enttäuscht. Weil es ist nicht so, dass man, wenn man vor der Kamera ist, dass auf einmal das ganze Leben toll ist und dass einen alle lieben. Das ist nicht wahr.
Also als Moderator wird man natürlich auch ab und zu mal gefragt, wie kommt man da hin und wie ist das? Und ich habe lange überlegt, was ich Leuten, die mich das fragen, rate. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, ihr müsst euch vor allem ein dickes Fell zulegen, weil in der Regel besteht das Leben aus Ablehnung. Das heißt, man wird häufiger abgelehnt, zumindest am Anfang einer Karriere, als man irgendwie Zusagen bekommt. War das bei Ihnen auch so oder haben Sie von Anfang an das Gefühl gehabt, ich kann mir die Rollen aussuchen?
Gerade am Anfang ging es bei mir komplett ab. Also es war sehr schnell so, dass ich auf einem sehr hohen Niveau sehr viele Angebote hatte. Aber ich war auch schon sehr gut vorbereitet, weil ich davor schon 5 Jahre darauf hingearbeitet hatte und privat Schauspielunterricht hatte und Sprechunterricht und alles. Und ich war quasi ready to go.
Jetzt sind Sie selbst Produzentin. Wie sorgen Sie für eine gute Atmosphäre am Set?
Ich finde es wichtig, dass man schaut, dass es dem Team gut geht. Weil ich finde, nur in einer angenehmen Atmosphäre lässt sich gut arbeiten. Ganz, ganz wichtig ist die Kommunikation. Also, dass jeder weiß, was gemacht wird, dass nicht alle kopflos durcheinander laufen. Ganz wichtig und wirklich nicht zu unterschätzen ist das Mittagessen. Das Mittagessen soll wirklich gut schmecken, weil jeder freut sich auf die Pause. Dann eben ist auch wichtig, dass man von vornherein ein Team besetzt, die gut miteinander harmonieren und dass man niemanden dabei hat, der dazwischen schießt, weil es kann so anstrengend sein, wenn es da jemanden gibt, der sich mit allen Leuten streitet. Also ich freue mich immer, wenn das Team in sich schon mal harmonisch gestaltet ist.
Die Schauspielerin und Produzentin Eva Habermann ist heute zu Gast im HR1 Talk. In ihrem neuen Film Die wahre Schönheit spielt Eva Habermann eine Frau, die ein Alkoholproblem hat und die meiste Zeit verlottert vor der Kamera steht. Frau Habermann, wie ist das für jemand, der seine Filmkarriere auch auf gutes Aussehen aufgebaut hat, sich so zu zeigen?
Es war für mich ganz befreiend und sehr angenehm, weil ich, da keiner mich bisher in so eine Rolle gesehen hätte oder besetzt hätte oder sich überhaupt getraut hätte, mich für so eine Rolle zu besetzen, das dann selbst in die Hand genommen habe und gesagt habe, wenn ich schon mal sowas spielen möchte, dann muss ich das halt selbst auf die Beine stellen.
Es dauert einen Moment, bis man sie erkennt in der Rolle.
Ich habe das schon gemerkt, auch beim Trailer, dass manchmal Leute zu mir sagten, ach, das warst du? Nein, aber das ist ja gerade der große Traum. Schauspieler möchte ja spielen, man möchte ja sich verwandeln. Und je mehr man sich verwandelt, desto besser ist es. Und was mir gerade bei dieser Rolle der Mona sehr wichtig war, ist, dass man mit ihr mitfühlen kann, dass der Zuschauer sich in ihr wiedererkennt oder sogar sagt, der geht's wirklich noch ein bisschen schlechter als mir.
Hauptrolle Produzentin, Co-Drehbuchautorin bedeutet auch, Sie haben die volle Kontrolle über den Film, ne?
Ja, ich hatte die volle Kontrolle über den Film. Aber trotzdem, es ist bei Filmen immer so, man hat nie die volle Kontrolle. Beim Dreh kommen immer irgendwelche Sachen, also dann kommt beschissenes Wetter irgendwie um die Ecke, dann muss man auf einmal die Szene total abkürzen. Man hat nie die volle Kontrolle.
Aber man ist schuld, wenn es nicht funktioniert.
Ja, das ist man auf jeden Fall. Nein, das ist wirklich, das Schlimme ist ja als Produzentin, man ist eigentlich mehr schuld, als dass man, also die guten Sachen werden angenommen und alles, was Schlechtes passiert, also man ist für alles zuständig.
Ich habe das mal erlebt in Zusammenarbeit mit Künstlern, mit Musikern war das. Das war tatsächlich so, wenn es nicht funktioniert hat, war dann der Produzent schuld und wenn es funktioniert hat, dann war es natürlich die künstlerische Leitung. Aber es ist immer auch ein Zusammenspiel aus allem, glaube ich.
Ja, dafür braucht man wirklich ein sehr dickes Fell. Also Produzenten sein ist nochmal was anderes als nur Schauspielerin sein.
Was war der letzte deutsche Kinofilm, den Sie wirklich gut fanden?
Heikos Welt. Aha. Ich habe Heikos Welt im Freilichttheater gesehen mit 1000 Leuten zusammen. Und es war so toll, weil das war ein kleiner Independent-Film mit ganz viel Liebe gemacht über einen jungen Mann, der versucht hat, dadurch, dass er Dart spielt, die Augen-OP seiner Mutter zu finanzieren. Also es war quasi der kleine Mann als Held und da war auch ein ganz anderes Publikum als sonst. Die konnten, also haben wirklich mitgegrölt und ich war auch ganz gefangen von dieser kleinen, aber schön erzählten Geschichte.
Und Darts selbst, diese Sportart, das ist ja etwas, wir hatten jetzt die Darts-WM in London, findet das statt. Das ist mittlerweile ein richtiges, großes Ereignis. Bei uns fängt das gerade an. Können Sie mit dem Sport was anfangen?
Ja, aber ich treffe nicht so gut. Ich bin ganz schlecht im Werfen und im Treffen.
Der neue Film von Eva Habermann heißt Die wahre Schönheit. In der nächsten Stunde verlosen wir DVDs mit dem Film und wir reden noch ein bisschen weiter über Glamour und die Schattenseiten des Ruhms. Schön, dass Sie bei uns sind.
HR1 Talk.
Ich freue mich, dass Eva Habermann heute bei uns im Studio ist. Hallo, Frau Habermann.
Hallo.
Frau Habermann, Sie sind einerseits eine Frau, die glamourös ist. Andererseits hört man von Ihnen immer wieder Kritik an der Bling-Bling-Medienwelt. Was stört Sie am Film- und Fernsehgeschäft?
Oh, das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Fangfrage. Ich muss mich ja diplomatisch äußern. Ach, mich stört.
Ich könnte Ihnen ein paar Stichworte geben.
Ja, mich stört aber gar nicht so viel an der Film- und Fernsehwelt. Es ist einfach so, sie ist so, wie sie ist. Sie ist oberflächlich, sie ist eine Ellbogengesellschaft. Es geht darum, dass sehr viele Menschen sehr viel Ego mitbringen und man muss sich davon ein bisschen distanzieren und das wie in einer Art Vogelperspektive sich anschauen. Man muss lernen, damit umzugehen.
In dem neuen Film will Ihre Filmtochter bei Germany's Next Topmodel mitmachen. Üben Sie damit Kritik an der Sendung?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben nur was gesucht, was ihr großer Traum ist, was sie unbedingt machen möchte und wo dann eben auch der Vater ihr ganz klar sagen kann, du bist zu klein.
Der Film heißt Die wahre Schönheit. Was ist wahre Schönheit?
Wahre Schönheit kommt von innen. Wahre Schönheit ist nichts Äußeres, sondern dass man mit sich in Harmonie ist. Und das kann eine 80-jährige Frau genauso haben wie ein 90-jähriger Mann oder ein 10-jähriges Kind. Egal. Also es ist einfach, wahre Schönheit liegt in der Ausstrahlung des Menschen.
HR1 Talk.
Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir all unseren Gästen. Mhm. Jetzt kommt der HR1 Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir noch ergänzt für Sie, Frau Habermann. Also, bitte kurz antworten. Also, ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
2,50.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war nach Haiti.
Von Kindern habe ich gelernt.
Von Kindern habe ich gelernt, dass man jederzeit alles sein kann, was man will, wenn man einfach nur das behauptet.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist... Das ist wirklich eine total schwierige Frage, weil ich gerade Diät mache und deswegen in meinem Kopf dann immer Sachen auftauchen, wie das darfst du gar nicht essen. Ich esse wahnsinnig gerne so Gorgonzola-Soße mit Birne und Spaghetti.
Mich bringt auf die Palme, wenn...
Sich Leute nicht an Regeln halten. Wenn man ausgemacht hat, das und das tun wir und dann macht der andere das nicht.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Das Schwierige an der Demokratie ist... Da sind wir im ähnlichen Themenbereich, wenn sich Menschen eben nicht dran halten.
Bereut habe ich?
Ich habe ein bisschen viele sexy Fotos gemacht, das war unnötig.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Charlize Theron.
Peinlich war mir zuletzt?
Peinlich war mir zuletzt. Mir ist sehr wenig peinlich. Mir ist peinlich, wenn Journalisten in den Zeitungen Überschriften machen, die einfach nicht richtig sind, zu Sachen, die ich nicht gesagt habe.
Also wie zum Beispiel, Sie würden auch das Testbild moderieren.
Das ist mir nicht peinlich, aber ich finde es dann sehr blöd, weil bei dem Film Die wahre Schönheit spiele ich jemanden, der eine Alkoholsucht hat, aber ich hatte nie eine Alkoholsucht. Und wenn dann steht Eva Habermann Alkoholsucht, dann ist es einfach nur falsch und dann ist es mir auch peinlich.
Wir reden gleich auch über dieses Thema noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt erstmal weiter. Der Glaube?
Ist wichtig, dass man an etwas glaubt.
Ich habe Angst vor?
Dunkelheit.
Mein Lieblingsfilm?
Requiem for a Dream.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Als Kind Süßigkeiten.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Mein Sprecherziehungsbuch.
Mein schönstes Privileg als Schauspielerin ist?
Dass ich ganz spannende Menschen kennenlerne.
Auf dem Traumschiff habe ich?
Mich schon mal verliebt.
Mein nächster Film wird?
Eine Serie, die Girls heißt und um pubertierende Jungs sich dreht.
Eva Habermann ist heute zu Gast im HR1 Talk. Den HR1 Talk können Sie als Radiosendung hören, sonntags zwischen 10 und 12 oder als Podcast unter www.hr1.de und in der ARD Audiothek. Werden Sie oft auf der Straße erkannt oder angesprochen oder halten die Leute Distanz, Frau Habermann?
Das kommt immer drauf an, in welcher Stadt ich bin. Es gibt Städte, wo die Menschen aufgeschlossener sind oder wo die Leute schon, also in Berlin gibt es so eine Overdose an Stars. Da könnte auch Angelina und Brad Pitt die Straße runterlaufen. Die Leute würden nur gucken, sagen, guck mal, wer da ist. Ah nee, die würden ja gar nicht mehr zusammen rumlaufen, aber egal.
Das wäre schon wieder eine Nachricht, wenn man sie zusammen sehen würde.
Ja, das wäre schon wieder eine Nachricht, aber was ich immer ganz süß finde, ist, wenn so ältere Frauen strahlend vor mir stehen und sagen, ach, ich habe schon so schöne Fernsehen. Abende mit Ihnen erlebt und mir da so ein glückliches Lächeln entgegenkommt, dann freue ich mich sehr.
Also ich habe das auch deshalb gefragt, weil Sie mal heftigere Erfahrungen mit einem Stalker gemacht haben. Ist zwar schon viele Jahre her, aber irgendwann saß der Mann mit seinen Koffern bei Ihnen vor dem Haus. Was war da los?
Das wäre eine längere Geschichte, die zu weit ins Detail gehen würde. Also er hatte mir immer Briefe geschrieben und ich habe zurückgeschrieben. Offensichtlich ein bisschen zu nett oder zu ausführlich. Auf jeden Fall hatte er dann vor, mein Herz zu erobern und zu mir in den Garten zu ziehen. Dadurch hat er aber mein Herz nicht erobert. Er dachte, durch Penetranz kommt er damit weiter. Es war sehr anstrengend, jemanden zu haben, der nichts zu verlieren hat, für den man aber alles auf der Welt ist, weil Da ich natürlich nicht auf seine Annäherungsversuche eingegangen bin, wusste ich nicht, ob dieser Mann mich jetzt unglaublich hassen wird und dann sich vielleicht rächt oder sagt, im Himmel können wir dann zusammen sein.
Haben Sie heute noch manchmal Angst, dass nicht unbedingt jetzt dieser Mann, aber irgendein anderer Mann, ein Stalker, Ihnen zu nah auf die Pelle rückt?
Ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen, da hätte ich ein bisschen weniger Sorge. Damals wohnte ich allein, da war das unheimlicher. Aber sonst, in Deutschland ist es nicht so, also das Fansein ist nicht so groß oder so schlimm wie in Amerika. Aber man hat immer mal wieder Leute, wo man einfach merken muss, hier muss man eine Grenze ziehen. Also ich liebe meine Fans, ich bin denen total dankbar. Ohne meine Fans gäbe es mich gar nicht oder dass mich Leute auch sehen oder hören wollen. Allerdings ist es nicht automatisch so, dass man mit allen befreundet sein kann.
Was machen Sie denn, wenn Sie unerkannt bleiben wollen? Sonnenbrille, Perücke?
Damit würde ich dann richtig auffallen. Also bei mir funktioniert am besten Mütze auf und nicht schminken. Ich habe ein Schminkgesicht und ein Nicht-Schminkgesicht. Und mit dem Nicht-Schminkgesicht geht's eigentlich. Da gucken die Leute dann zweimal, denken, irgendwo kenne ich die doch, aber nicht unbedingt sofort, woher sie mich kennen.
Sie sagten auch, das fand ich einen total interessanten und auch tollen Satz, dass Sie im Fernsehen viel besser aussehen als in Natur, was ich jetzt so nicht sagen würde. Klar, natürlich.
Also ja, das, ich das, hier das vor können mir, Sie ne? jetzt auch nicht sagen. Nein, das können Sie nachher sagen, wenn ich weg bin. So, weil die Habermann, also
mein Gott, ja, hab Sie kaum erkannt. Ja, nein, genau. Nein, Blödsinn. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ja jetzt auch in so einer geschützten Situation sind hier im Radio, ne, wo uns ja niemand sieht, was auch ein großer Vorteil ist, finde ich. Darf man Sie überall ansprechen oder reagieren Sie auch schon mal, ich will nicht sagen zickig, aber dass Sie den Leuten schon sagen, jetzt mal kein Selfie oder jetzt mal kein Autogramm?
Also ich habe es noch nie erlebt, dass in so einer Situation, man strahlt das ja dann schon aus, ich bin in Eile, ich bin hektisch, haben Leute normalerweise genügend Feingefühle. Und ich nehme mir eigentlich immer sehr viel Zeit dafür, weil ich die Leute sehr zu schätzen weiß, weil wenn ich quasi in dem Sinn eine Marke bin, sind das quasi dann die Kunden. Und somit bin ich, sobald ich auf der Straße bin, mache ich auch in dem Sinn Werbung für mich. Und es ist eine schlechte Werbung als Schauspieler, wenn die Leute mich immer gern gesehen haben im Film und mich dann persönlich treffen und nachher sagen, schau ich nie wieder an, so eine unhöfliche, böse Person. Weil leider gibt es Schauspieler, die gar nicht damit umgehen können. Aber vielleicht können die auch nicht damit umgehen, dass Leute sie dann privat ansprechen. Aber das ist halt so. Wenn ich nicht erkannt werden möchte, dann bleibe ich halt zu Hause.
Eva Habermann ist heute bei uns. Frau Habermann kennt nicht nur den Glamour, sie hat auch schwere Zeiten durchlebt, mit Depressionen zum Beispiel. Darüber reden wir in 10 Minuten hier in
hr1. hr1 Talk.
Heute mit der Schauspielerin und Produzentin Eva Habermann und Klaus Reichert. Schönen guten Tag, Frau Habermann.
Hallo.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Depeche Mode, Master and Servant. Wie geht die Geschichte zu diesem Song?
Meine 5 Jahre ältere Schwester hatte dazu ein Referat halten müssen für die Schule und hat diesen Song die ganze Zeit gehört. Und das war einer meiner ersten Popsongs, den ich glaube, ich war damals so 7, den ich ganz toll fand. Also den Inhalt habe ich natürlich nicht ganz kapiert, aber ich mochte die Musik von Depeche Mode schon damals.
Es geht um Dominanz und Unterwerfung in diesem Song. Ich habe es extra nochmal nachgelesen, weil wenn sich unsere Gäste Titel wünschen, natürlich wollen wir auch darüber reden. Dominanz und Unterwerfung, können Sie damit was anfangen?
Ja, kann ich. Ich bin ein Mensch, der sich ganz schlecht unterwerfen kann, weil für mich sind alle Menschen gleich, egal was sie sind, sondern ich bewerte Menschen eher nach ihrem Herzen als nach ihrer Stellung.
Nun geht's in dem Song natürlich nicht um diese Art von Dominanz und Unterwerfung, sondern das hat eine sexuelle Dimension bei Depeche Mode.
Ja.
Sagt Ihnen das was?
Och, ich find's auf jeden Fall gut, wenn ein Mann ein bisschen dominanter ist. Aber ich möchte nicht geschlagen werden, bitte.
Dann spielen wir jetzt den Song für Sie, ganz harmlos, Depeche Mode mit Master and Servant. Kurt Krömer hatte eine, Thorsten Sträter auch, Robin Williams hat sich deshalb umgebracht, Jim Carrey leidet darunter und auch mein heutiger Gast Eva Habermann war schon wegen Depression in Behandlung. Darf ich dazu ein paar Fragen stellen?
Ja, auf jeden Fall.
Was glauben Sie, war der Auslöser für Ihre Depression?
Bei mir war es so, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet hatte und mein soziales Umfeld war mein damaliger Freund und mit dem ging es leider auseinander und dann brach meine private Sicherheit weg. Was ich sehr spannend finde, es gibt so einen Psychologen, der heißt Paul Gilbert, der, also was den Menschen bis heute quasi hergebracht hat, ist, wir bestehen, also was für den Menschen sehr wichtig ist, ist das Feld Angst. Angst hat nämlich auch was Positives, sonst würden wir alle nicht hier sein, wenn wir keine Angst hätten. Aber als Gegengewicht dazu brauchen wir auch ein funktionierendes soziales Umfeld und einen gewissen Drive. Also, dass wir etwas machen, dass wir, so was weiß ich, früher jagen gegangen sind, heutzutage irgendwie einfach dafür sorgen, dass genügend Geld auf dem Konto ist, dass wir uns etwas kaufen können. Und wenn das komplett aus der Balance gerät, was gerade in der heutigen Zeit so interessant ist, weil die Angst wird im Moment immer größer durch den Krieg, durch die Pandemie, dadurch, dass alles teurer wird, muss man ganz, ganz doll darauf achten, dass man seine sozialen Kontakte pflegt, damit man irgendwo zugehörig ist.
Das war nun damals so, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Also ich habe das in der Presse gelesen, da war natürlich auch von Alkohol die Rede, was Sie ja vorhin schon dementiert haben. Und das ist ein ziemliches Durcheinander, wenn man da mal recherchiert. Sie waren aber in Behandlung. Es war jetzt nicht so, dass Sie einfach Ihr Umfeld haben wieder stabilisieren können, sondern Sie haben tatsächlich gesagt, ich muss mir jemanden suchen, der mich professionell in irgendeiner Art und Weise da durchführt.
Nein, ich brauchte wirklich Hilfe. Nur es ist dadurch dazu gekommen, weil mein privater Rückhalt wegfiel, ich zu viel gearbeitet hatte und dann übernahm die Angst das Kommando in meinem Leben. Also ich hatte nichts mehr, wo ich mich hin zurückziehen konnte. Und ich war in meinem Leben schon zweimal in der psychosomatischen Klinik. Ich finde mittlerweile aber besser, in eine Tagesklinik zu gehen. Weil wenn man in einer psychosomatischen Klinik ist, da hat man zwar dann die Gemeinschaft. Und das Schöne ist, deswegen rede ich überhaupt auch über Depression. Ich möchte, dass der Hörer auch weiß, ihr seid damit nicht alleine. Das gibt so viele Menschen, denen es so geht und man kann etwas dagegen tun. Und das ist das Schöne, wenn man in einer Klinik ist oder in einer Tagesklinik, dass man ganz vielen Menschen begegnet. Weil das Schlimmste ist, wenn man depressiv ist und sich dann dafür auch noch schämen muss und sich dafür verstecken muss. Das ist völlig falsch, weil es kann jedem passieren.
Depression ist eine Art Volkskrankheit mittlerweile geworden. Warum werden immer mehr Menschen depressiv? Haben Sie dafür vielleicht eine Erklärung?
Wir fühlen uns bedroht, also ich fühle mich durchaus bedroht, ja. Wenn in den Nachrichten diskutiert werden, ob jetzt Putin auf uns eine Atombombe werfen möchte oder nicht. Also ich finde, es ist eine sehr aufregende, aber auch sehr angsttreibende Zeit. Und wenn man zu viel Angst hat, kann es sein, wenn man die Voraussetzungen dafür mitbringt aus der Familie oder weil man das einfach in sich trägt, dass man in eine Depression verfällt.
Wir schaffen es im Moment zumindest nicht, das ist mein Gefühl, nicht auch die positiven Dinge, die in unserem Leben passieren, zu sehen. Also wenn man zum Beispiel mal sagt, okay, wir werden immer älter. Das ist ja etwas, was vorhergehende Generationen nicht in der Art und Weise erlebt haben. Wir leben auch schon seit vielen, vielen Jahren in einer stabilen Situation, dass es eben keinen Krieg bei uns gibt. Der Krieg ist gefühlt natürlich näher gerückt, aber er ist nicht da. Es gibt so viele Dinge, die wir wahrnehmen, die unser Befinden beeinflussen, die aber, wenn man genau hinguckt, muss man vielleicht auch mal die anderen Dinge wieder in Betracht ziehen und sagen, okay, so schlecht, wie wir uns vielleicht fühlen, geht's uns gar nicht.
Es geht uns auch nicht so schlecht, aber es ist ja ein Empfinden. Und wenn ich in den Nachrichten die ganze Zeit schlimme Nachrichten bekomme, das kann mein Bewusstsein oder mein Unterbewusstsein besser, kann das nicht unterscheiden. Ich denke dann permanent, ich bin in Gefahr, es passieren schlimme Dinge. Ich finde es ja auch, ich bin ja auch aufgewachsen ohne Handy, ohne Internet. Ich finde die Flut von Informationen erschlagend. Also ich fühle mich durchaus überfordert von der heutigen Zeit und von der heutigen Welt. Und da muss man manchmal ein bisschen runter vom Gas. Und bei mir ist immer wichtig, dass ich mich runterfahre und ein bisschen beruhige.
Die Schauspielerin und Produzentin Eva Habermann ist heute zu Gast im HR1 Talk. Danke für Ihre Offenheit.
Bitte, es ist auch wichtig.
Und jetzt, das klingt ja für eine letzte Frage ein bisschen zu schlicht, aber im Grunde geht's in unserer letzten Runde genau darum. Eva Habermann, woran arbeiten Sie gerade?
Wir entwickeln gerade mit unserer Filmproduktionsfirma Phantomfilm eine Jugendserie, die sehr lustig ist und sehr schräg und wo drei junge Männer ihren Platz im Leben suchen und sehr viel auf die Schnauze fallen, aber immer wieder aufstehen. Und ich werde jetzt demnächst Theater spielen in Braunschweig.
Haben Sie eine Idee, wie Ihr Leben in 10 Jahren aussehen könnte und was Sie dann machen?
In 10 Jahren. Ich möchte auf jeden Fall noch weitere Filme drehen. Ich möchte noch weiter Drehbücher schreiben. Ich möchte auch Regie führen und ich möchte noch viel spielen. Also mit unserer Produktionsfirma haben wir noch einiges vor.
Könnte es auch ein Leben außerhalb der Film- und Fernsehbranche geben oder denken Sie, nee, da bin ich jetzt, da bleibe ich. Ich will auf jeden Fall weitermachen.
Ich liebe schon diesen Kick, dieses Adrenalin, dieses Kribbeln, das mir die Showbranche verleiht. Und diese Aufregung, die passt zu mir.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Eine Lebensweisheit.
Ja. Es kann auch gerne etwas sein, also auch gerne etwas Gereimtes, so 2, 3 Zeilen aus einem Gedicht, was Ihnen besonders gut gefällt. Oder eine Lebensweisheit tatsächlich, dass jemand sagt, okay, ich habe etwas, was ja als Rat irgendwie Allgemeingültigkeit hat oder in der Art was.
Ui, das ist aber, das wird man auch nicht jeden Tag gefragt. Lass mich ganz kurz nachdenken.
Ja.
Mein Großvater hat für mich zu meiner Geburt einen Spruch aufgeschrieben. Der war immer so ein bisschen der Philosoph in unserer Familie. Der kommt mir gerade in den Sinn und der stimmt auch für mich. Also der Spruch geht so, ist von Goethe. Ich will, das Wort ist mächtig, spricht's einer leis und still. Die Sterne reißt's vom Himmel. Das eine Wort, ich will. Und ich glaube auch daran, dass man alles erreichen kann, wenn man es wirklich will.
Eva Habermann, danke für Ihre Zeit.
Bitteschön.
HR1, genau meins.